Lieber Martin, herzlich willkommen hier bei uns. Du warst schon sehr, sehr oft bei uns und wir freuen uns jedes Mal. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil wir nämlich eine kleine Miniserie anfangen und die liegt mir sehr am Herzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Wir werden nämlich über vier zentrale Gestalten der Fantasy-Literatur im 19. und 20. Jahrhundert etwas ins Gespräch kommen. Und du wirst uns da bei einigen behilflich sein, weil du dich sehr gut auskennst. Diese vier Personen waren nicht zufälligerweise auch zutiefst fromme Menschen. Und sie haben es geschafft, auf die eine oder andere Weise das Evangelium aufzunehmen und das in ihren Werken wiederzugeben. Und deshalb würde ich sagen, oder würde ich sie auch moderne Evangelisten nennen. Weil ich habe das Gefühl, dass das sind sie wirklich. Das ist chronologisch gesehen George MacDonald, G.K. Chesterton, C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien. Es gäbe noch andere, bei den Inklings zum Beispiel könnte man auch noch von Owen Barfield sprechen oder Charles Williams zum Beispiel. Aber wir haben uns für diese vier entschieden, weil die auch für uns die interessantesten waren, zumindest jetzt für Niklas und mich. Und ich glaube, was bei ihnen so spannend ist, ist, dass sie es schaffen, eine evangelische Weltsicht oder eine zutiefst dieses moralische Universum der Heiligen Schrift und des Christentums aufzunehmen und das ganz anders neu zu verpacken. Also sie, zuerst einmal machen sie es irgendwie fremdartig, sodass man da hinkommt und davon vielleicht zuerst gar nichts ahnt. Aber genau durch dieses Fremde kann es dann wieder neu zu einem sprechen. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, vor allem auch in einer Zeit, in der viele der Plausibilitäten, in denen wir drin sind, nicht mehr christlich geprägt sind. Und C.S. Lewis hat einmal gesagt oder hat so eine Aufteilung gemacht beim Menschen, dass es die Imagination gibt, dass es die Vernunft gibt und dass es den Willen gibt. Und für ihn war die Imagination, er hat das Organ des Sinnes genannt. Die Vernunft, das wäre dann eben das Organ oder das natürliche Organ der Wahrheit. Und der Wille, das ist dann die Handlung, die folgt aus diesen zwei Dimensionen. Und er sagt etwas, das beschäftigt mich schon lange, dass die Imagination eigentlich diese erste Ebene ist und in dem Sinne auch die wichtigste. Und zwar deshalb, weil um etwas zu beurteilen und vernünftig anzugehen, muss es zuerst Sinn machen. Also wenn etwas überhaupt keinen Sinn macht, dann kann ich auch nicht vernünftig darüber nachdenken. Und weil Imagination die grundlegende Dimension ist, und eben das Organ des Sinnes, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns damit neu auseinandersetzen, und zwar mit Hilfe dieser Autoren. Deshalb fangen wir heute mit Lewis an. Das ist nicht der erste chronologisch gesehen, aber für uns sehr wichtig und auch vor allem eben, wenn es um Theologie geht, ist er einer der wichtigsten dieser vier. Und deshalb haben wir dich heute, Martin, eingeladen. Du kennst dich sehr gut aus mit C.S. Lewis. Und die erste Frage, seit wann kennst du ihn? Wie bist du auf ihn gestoßen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich einen Augenblick jetzt tatsächlich überlegen. Aber ich würde sagen, das geht mindestens mal bis in die 40 Jahre. Wahrscheinlich ist es jetzt schon her. Also ich würde sagen, irgendwann in den späten 80er oder den 90er Jahren bin ich drauf gestoßen. Also wenn man sich mit gewissen katholischen Autoren beschäftigt. Und ich bin sehr früh auf Joseph Pieper gestoßen, den Münsteraner Anthropologen und Thomas Kenner, der durchaus eine sehr eigenständige Philosophie hat, dann stößt man auch auf C.S. Lewis, interessanterweise, weil seine, also er selbst hat zum Beispiel über den Schmerz ein Vorwort geschrieben. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, seine Frau hat sogar übersetzt.
Also vielleicht nur kurz, Über den Schmerz ist ein Buch von C.S. Lewis.
Ja, genau, ist einer der wichtigen Texte, wo er ein bisschen seine theologische Grundposition auch darlegt. Es gibt also nicht nur diese sozusagen fiktionalen Texte, sondern eben auch eine Reihe von theologischen Texten im weiteren Sinne und dann eben auch eine Reihe von literaturwissenschaftlichen Texten. Da werden wir gleich noch vielleicht drüber sprechen. Ja, und so bin ich auf ihn gestoßen und dann immer stärker eigentlich. Und es gibt einen großen katholischen Theologen, einen der größten des 20. Jahrhunderts, das ist Hansus von Balthasar. Und in seinem Verlag, dem Johannes Verlag, sind auch eine ganze Reihe Texte von C.S. Lewis erschienen. Ich glaube, da ist der erste, der mich gepackt hat, ist die große Scheidung, The Great Divorce. Gewesen. Der ist auch im Johannes Verlag erschienen und das war ein Text, der mich extrem elektrisiert hat, den ich immer, bis heute eigentlich immer und immer wieder lese, weil er meines Erachtens eine ganz tiefe Darlegung zum Problem der Freiheit darstellt. Ja, und so wurde das immer mehr. Ich habe nicht den ganz üblichen Weg genommen, also ich habe nicht mit Narnia angefangen. Narnia habe ich ganz spät gelesen. Dann mit groß, also da war ich längst über das Narnia-Alter weit, weit hinaus, aber das sind ja Kinderbücher, die Weltliteratur sind eigentlich. War dann allerdings sehr begeistert.
Dann repräsentiere ich im Vergleich zu dir ein bisschen den klassischen Weg, wie man sich Lewis annähert, weil ich bin, mir wurde quasi, als ich ein Kind war, Narnia vorgelesen. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt genau ist, dieser Lewis. Und erst später bin ich dann quasi, als ich in meiner Teenagerzeit theologische Fragen hatte und irgendwie, die sich entwickelten, hat mein Vater quasi in seiner Bibliothek die Bücher von Lewis gezückt und gesagt, dann lies mal das, dann lies mal das, dann lies mal das. Und irgendwie so wurde er mir in dieser Zeit sehr wichtig. Wie ist es bei dir?
Das ist eine gute Frage. Bei mir war es auch Narnia zuerst, aber nicht alle. Ich glaube, vor allem die ersten zwei Bücher oder die ersten drei Bücher, die wichtig waren. Und dann habe ich sehr lange Zeit eigentlich nichts gelesen von Lewis. Mhm. Und dann erst ziemlich später im Studium dann und im Seminar, was du mit Gregor Emenecker gehalten hast, da haben wir viel gelesen. Ich war in meiner Kind- und Teenagerzeit mehr von Tolkien fasziniert, also von diesen Welten. Mhm. Da werden wir später auch noch darüber sprechen. Aber ja, genau. Dann später habe ich ihn auch mit großem Gewinn gelesen.
Martin, eine Frage an dich. Wenn du jetzt die Gelegenheit gehabt hättest, Lewis zu treffen, ich weiß nicht, auf ein Bier, was würdest du mit ihm diskutieren? Oder was wäre so das, was du ihn gerne fragen würdest?
Frage. Es wäre natürlich genau in dem Pub, in dem sich die Inklings auch getroffen haben. Ich weiß genau, wo er in Oxford ist.
Eagle and the Child.
The Eagle and the Child, genau. Wir hätten sicher Bier getrunken. Ganz klar. Was hätte ich ihn gefragt? Ich glaube, wir hätten über ein gemeinsames Thema gequatscht. Ich habe meine Dissertation über das Spiel als Handlungstheorie der Liturgie geschrieben. Und meine Dissertation endet mit zwei britischen Autoren, nämlich mit einem Gedicht von Gerald Manley Hopkins. Der passt auch gut da rein. Und dem Schlussabschnitt aus Über den Schmerz, wo Lewis eben auch vom kosmischen Spiel redet. Also wo eine große Vision des Kosmos eigentlich, dessen Mitte die Inkarnation ist. Aber wo eine kosmische Weite aufkommt und diese Weite ist die Weite eines kosmischen Spiels. Das ist ein uraltes Motiv, das bei Heraklit schon anfängt, über Platons Nomoi weitergeht, dann zu Schiller, zu Guardini und so weiter und so weiter. Und Lewis reiht sich da ein. Das ist also auch, und das hat so eine Grundaffinität, allein schon deshalb, eben auch sagt, das Spiel ist eine Urwirklichkeit. Das Spiel ist eine Urwirklichkeit und wir können das, was Wirklichkeit ist, in dieser Urstruktur des Spiels buchstabieren. Und wahrscheinlich hätten wir über das Spiel gesprochen.
Spannend.
Ja.
Vielleicht bevor wir tiefer in sein Werk eintauchen, kurz zu ihm. Vielleicht gibt es Hörerinnen oder Zuhörer, die ihn nicht kennen. Wer war C.S. Lewis?
Wer war C.S. Lewis? Vielleicht kann man erstmal sagen, wer ist C.S. Lewis? C.S. Lewis ist der vielleicht meistgedruckte christliche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Da sind wir schon, aber also wir haben ja auch Tolkien eben schon genannt. Also Tolkiens Welt kann man lesen, ohne dass man wahrnimmt, dass Tolkien ein gläubiger Katholik war. Wenn man dann Stufe 2 reinkommt, dann sieht man natürlich trotzdem, aber er hat das viel stärker verborgen als Lewis. Bei Lewis ist das klar, auch vom Lebensweg her, dass er christlicher Schriftsteller ist. Aber das war er nicht nur. Das Spannende an Lewis ist eigentlich, geboren 1897 in Nordirland, also in Nordirre wie John Lennox beispielsweise. Das Spannende an Lewis ist, dass er zunächst einmal zwar in einer christlichen Familie geboren wird, Sohn eines Rechtsanwalts, aber dann ihm der christliche Glaube erstmal zerfällt. Und zwar angesichts des Todes seiner Mutter, ganz schwer an Krebs gestorben ist. Das ist für das Kind ein wirklich traumatisches Erlebnis, wo am Ende das Verschwinden, das völlige Verschwinden des Glaubens steht. Er ist hat sich lange Zeit als Atheist befasst und sich erst schrittweise dem Christentum wieder angenähert. Er hat eine dramatische Internatskarriere. Für manche Menschen ist Internat, die machen da begeisterte Erfahrungen, drehen bis zum Ende ihres Lebens begeistert davon. Für bestimmte Kinder mit einer bestimmten Sensibilität ist das gar nichts und da kann das hochneurotisierend wirken. Und diese Schulen waren teilweise sehr, sehr schwierig und horrormäßig für den C.S. Lewis. Und macht dann erste wichtige Begegnung mit einem Privatlehrer, der ein strikter Skeptiker ist und ihm aber gnadenlos das logische Denken beibringt. Na, also ihn auf logische Konsistenz und so aufmerksam machen. Lewis ist ein sehr, sehr scharfer Denker. Ja, und wird Soldat im Ersten Weltkrieg. Er wird auch verwundet. Aber die Erfahrungen sind vielleicht nicht ganz so traumatisch wie bei Tolkien. Tolkien, der ja die Somme-Schlacht, vielleicht einer der schlimmsten militärischen Ereignisse des ganzen Ersten Weltkriegs und überhaupt der Militärgeschichte mitmacht, wo in 30 Minuten 2000 junge britische Soldaten sterben. Nicht? In 30 Minuten und am ersten Tag zehntausende zu Tode kommen. Aber wie gesagt, das ist auch, trotzdem ist für diese ganze Generation, ist die Erfahrung des Weltkriegs wichtig. Die verarbeiten das dann später auch in ihrer Literatur. Und er beginnt ein Studium Classics und englische Sprache, also vor allen Dingen Schwerpunkt Englisch, englische Literatur in Oxford und wird dann fängt an, akademische Karriere in Oxford zu machen, wird ein Oxford Don, wie man so schön sagt. Und das ist er bis in die 50er Jahre hinein. Sein akademischer Weg endet in Cambridge, also er wird dann auf eine Professur nach Cambridge berufen. Er ist in Oxford am Magdalen, also Magdalenen College, Magdalen, und in Cambridge auch am Magdalen, sehr renommiert, und in Cambridge dann eben auch in der Rolle eines Professors, was er in Oxford nie geworden ist. In den 20er Jahren findet er zum Christentum zurück. Erst über einen eher philosophischen Gottesglauben, der dann immer mehr sich dem Christentum annähert. Auch durch ganz konkrete Lebenserfahrungen. Also das, was er zu verarbeiten sucht, oder was ihm Rätsel aufgibt, ist die Erfahrung: alle meine Leute, die ich tierisch interessant finde, sind Christen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also wir lernen Tolkien schon kennen und eben dieser Freundeskreis, der dann später Inklings heißt. Ne? Da gibt es einige schon nicht. Und das überrascht ihn doch sehr. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo er dann wirklich zu einem theistischen Gottesglauben und dann schließlich auch zu Jesus Christus findet. Nicht? Er beschreibt das in einem autobiografischen Text, Surprised by Joy. Können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, weil das, glaube ich, auch mit seinem poetischen Werk durchaus zusammenhängt. Und dann ist er relativ bald nicht nur ein Literaturwissenschaftler in Oxford, der wichtige literaturwissenschaftliche Werke auch verfasst, die teilweise also bis heute zu haben sind. Also den Band über die Literatur des 16. Jahrhunderts kann man heute noch als Book on Demand bei Cambridge University Press beziehen. Sondern er ist dann ganz schnell eben auch ein christlicher Apologet. Und ist dann gut, also auch integriert in diese Freundesgruppe, die sich da regelmäßig in diese Pub treffen. Und da geht es natürlich auch immer um Literatur. Das wird uns gleich gerne beschäftigen. Und ab so Ende der 30er Jahre fängt er dann an, eben auch größere literarische Texte zu schreiben. So nach dem Motto, es gibt ja keine modernen Märchen. Das ist so die gemeinsame Meinung von Tolkien und ihm. Und da muss doch was geschehen, da müssen wir doch mal was machen. Mhm. Und daraus kommt dann zuerst mal die Sternentrilogie, die Weltraumtrilogie, die ich sehr liebe. Und ab den 50er Jahren, ich glaube Ende der 40er ist, glaube ich, der erste Band, 49 oder sowas, ist der erste Band, also das wissen die ganz großen Experten besser als ich, ist dann der erste Band von Narnia, also dieser Serie von inzwischen weltberühmten Kinderbüchern, die aber auch eben, die wirklich viel mehr sind als Kinderbücher, sondern ein Stück Weltliteratur, glaube ich. Und im Grunde genommen ist die Biografie ganz spannend eigentlich. Der Mann ist lange Zeit Junggeselle in einer nicht ganz einfachen Konstellation, weil er sich um die Mutter eines Kriegskameraden, der gefallen ist, kümmert. Also ein ganz komisches Verhältnis, das also auch bei den Lewis-Exegeten dann auch zu mannigfaltigen Spekulationen angeregt hat. Aber er ist eigentlich Junggeselle. Und in den 40er, Ende der 40er Jahre taucht dann auch eine Frau auf, eine Amerikanerin, Briten damals noch ziemlich schwierig, eine Amerikanerin, und die in ganz schwierigen Verhältnissen ist und so weiter, und wo er dann zunächst mal kommt es zu einer standesamtlichen Ehe, die aber rein, also sozusagen um die Frau in England halten zu können. Aber natürlich wird daraus eine große Liebesgeschichte. Joy Davidman wird eine große Liebesgeschichte draus, die ganz schnell aber dadurch einen tragischen Zug bekommt, dass die Joy Davidman an Knochenkrebs erkrankt und ihnen dann, man kann es interpretieren, wie man will, aufgrund des Heilungsgebets eines anglikanischen Kaplans, der wohl für so etwas eine Begabung hat, noch ein paar Jahre geschenkt wird. Also der Krebs steht wirklich eine Zeit lang still, kommt dann heftig wieder. Sie stirbt. Er schreibt noch eines seiner bewegendsten Texte über die Trauer. Also ich habe das schon manchen Menschen geschenkt, der die Erfahrung, seine Verlusterfahrung gehabt hat, und habe eigentlich immer ganz intensive, positive Antworten bekommen. Also, dass da wirklich verstanden wird, wie das schmerzt und wie da jemand aus einem fast körperlich rausgerissen wird und so weiter und so weiter. Aber der beschreibt diesen Prozess, und er selber hat nie sich besonders um sich selbst gekümmert und so weiter, stirbt dann, glaube ich, an einem Nierenversagen am selben Tag, an dem in Dallas J.F. Kennedy ermordet wird und auch Aldous Huxley stirbt. Okay.
Und deshalb wurde gar nicht groß über den Tod von Lewis berichtet.
Nein, 1963, ich glaube November 63.
Wenn du jetzt, du hast jetzt eben verschiedene Dimension seines Werkes aufgemacht. Also einerseits war er Fantasy-Autor, andererseits auch Theologe und Apologetiker. Wenn wir bei diesen zwei Kategorien bleiben, was würdest du sagen, was ist sein wichtigstes Werk in beiden?
Also erstmal würde ich sagen, es sei ein Theologe. Also er hat nicht Theologie studiert, das muss man wissen, aber er hat eine unglaubliche theologische Bildung. Er sagt zwar immer, ich bin nur ein Laie und Literaturwissenschaft, ich verstehe da eigentlich nichts von und so weiter, aber man merkt einfach an ganz vielen Stellen, was der kennt. Und dass das sehr, sehr viel ist und dass der nicht aus dem hohlen Bauch redet. Also ich habe zwei Werke, die ich für ganz, ganz wichtig halte und wo man die Nähe von theoretischer Reflexion und Literatur sehen kann. Das ist einerseits ein Text, den ich für in einer erschreckenden Weise brandaktuell halte, den man, wenn man ihn heute liest, einfach mit Erschrecken liest. Obwohl er aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts stammt. Und das ist 1943, The Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen. Und der entspricht wieder dem dritten Teil, seit Edith Strange, dem dritten Teil der Weltraumtrilogie. Die Weltraumtrilogie ist sozusagen die narrative Übersetzung des Vorgangs in Abolition of Man. Wenn man sich heute schon mal mit Transhumanismus und so weiter befasst hat, dann staunt man über diesen Text. Mhm. Ne? Einschließlich der Abgründe, die sich da zum Teil auftun.
Ja.
Ja. Ja. Aber der zweite Text, ich habe den schon genannt, der zweite Text, der mir persönlich sehr wichtig ist, den ich ungeheuer liebe, ich weiß nicht, ob es der wichtigste bei Lewis ist, aber für mich ist er einer der stärksten Texte von Lewis, ist The Great Divorce. Große Scheidung. Weil das wirklich für mich ein Text ist, der wiederum in literarischer, in poetischer, in einer poetischen Fiktion ein ganz tiefes Problem, nämlich das Problem der Selbstbestimmung menschlicher Freiheit verhandelt. Und eigentlich dieses Zwielicht, in der die ganze Szenerie spielt, wo es unten immer grauer wird scheinbar teilweise und immer dunkler und oben irgendwie immer heller, aber doch nicht. Das ist genau die Situation menschlicher Freiheit. In dem Augenblick, wo sie sich in die eine oder andere Richtung entscheidet. Und das ist in einer grandiosen Weise literarisch gestaltet.
Gerade wenn du davon erzählst, wir befinden uns jetzt auch ein bisschen in einer schwierigen Situation, weil Lewis und seine Freunde, die haben ja diese narrativen Werke geschrieben, die gerade auch durch ihre erzählerische Struktur diese Wirkung haben. Und wir reden jetzt auf einer abstrakten Ebene über die Narrative und können natürlich das, was irgendwie diese Texte ausmacht, nur schwer fassbar machen, wenn wir abstrakt darüber reden. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal zurückgehen zu dem, was du, Nicola, ganz am Anfang auch gesagt hast. Die Rolle der Imagination. Und hier die Frage, wir haben in Vorbereitung haben wir von der Mythopoetik geredet. Könntest du ein bisschen etwas dazu sagen? Also ein bisschen die Theorie zu dem liefern, ja, wie sie ja über Imagination ja und über Mythos ja nachdenken.
Ja. Nur kurz, um da anzuschließen. Das war ja einer der Gründe, wieso dass er überhaupt zum christlichen Glauben zurückgefunden hat, ja, dieses Konzept vom wahren Mythos. Vielleicht könntest du da auch noch anschließen.
Genau. Wenn man den letzten Punkt schon vorwegnehmen will seiner Überlegungen, dann ist das Christentum für ihn realisierter Mythos. Also sozusagen Mythos, der einmal wahr geworden ist. Und das ist im Grunde genommen eine Art Gegenkonzept zu vielen Tendenzen, die wir im kontinentaleuropäischen Raum in der Theologie des 20. Jahrhunderts gehabt haben, wo man von einer Entmythologisierung gesprochen hat. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen gegeneinander setzen, das würde uns auch viel, viel zu weit wegführen, obwohl das eine spannende Frage ist. Aber ich will erstmal sagen, was meint er denn damit? Vielleicht kann man ansetzen mit einer Überlegung, die, glaube ich, einem hier am Tisch gar nicht fremd ist, der darüber seine Dissertation geschrieben hat. wer ist das? Das ist die grundsätzliche narrative Strukturierung unserer Existenz. Daran glaube ich ja auch. Mhm. Wir alle, ich sage ja, also der Nikolaus kennt das noch aus dem Unterricht, wir alle sind Metaphysiker. Das heißt, wir haben eine letzte Sicht der Struktur der Wirklichkeit. Jeder. Auch der einfachste Mensch, der nie einen philosophischen Gedanken denkt, sagt, die Wirklichkeit ist so oder so. Wir sind aber auch alle Erzähler. Und zwar notwendig. Wir müssen, um die Zerspaltenheit unserer Zeitlichkeit zu bewältigen, unsere Biografie erzählen. Und jeder von uns hat so eine narrative Struktur in sich, trägt sie in sich. Und wir sind, glaube ich, alle auch auf der Suche, und deshalb sind meines Erachtens die großen Erzählungen unverzichtbar, im Gegensatz zu den Denkern der Postmoderne, die da immer Verdacht hegen. Wir kommen gar nicht ohne aus. Wir sind immer auf der Suche, unsere kleine Story in eine große Story einzubauen. Also wo hat die Sinn? Das ist einer der Sinntragenden, also dass man eine erzählerische Logik freilegen kann. Gibt einer ansonsten sozusagen zerfetzt dastehenden Reihe von Fakten einen Zusammenhang und damit einen Sinn. Und dazu gehört aber gleichzeitig auch, dass diese Reihe, diese biografische Erzählung, die ist sozusagen nicht bildfrei, sondern die ist bebildert, wenn man das so will. Wir tragen nicht nur eine Story in uns, sondern wir tragen, wenn man so will, eine Bildgeschichte in uns. Und diese Bildgeschichte stößt auch immer wieder auf Urstrukturen. Nicht? Also von der Bedrohung des Helden, von seiner Ausfahrt, was man eben aus den Sagen, Märchen und Mythen der Völker kennt. Wir können gar nicht anders, als uns auch in diesen Urbildern und in diesen sozusagen mythischen Urerzählungen uns zu unterzubringen. Dazu braucht man gar kein kollektives Unbewusstes à la C.G. Jung. Frage kann man völlig offen lassen, gibt es sowas nicht, sondern das sind in der Tat die Weisen, wie wir unsere Existenz strukturieren.
Sind das so Grundgeschichten, Grundnarrative, ja, genau, die wiederholt in verschiedenen Formen immer, die kursieren und immer wieder aufkommen.
Genau. Und zwar, die entzünden sich immer an den Grundherausforderungen des menschlichen Daseins. Nicht? Also an der Erfahrung von Leben und Tod, von Bedrohung und Bergung, von Mann und Frau. Da gibt's nicht so viel. Nicht? Da kann man auch jede große Film funktioniert so. Und wenn man sich fragt, was ist das eigentlich, ein Mythos? Dann würde ich antworten mit einer zunächst ganz formal klingenden, aber die finde ich gerade deshalb gut, einer ganz formal klingenden Definition, die der Zürcher Alttestamentler Religionswissenschaftler Fritz Stolz formuliert hat. Fritz Stolz ist der Vater von Jörg Stolz, dem Religionssoziologen, dem heute sehr bekannten in der Schweiz. Und der Fritz Stolz, der hat gesagt, ganz einfach, ein Mythos ist eine traditionelle Erzählung mit einem instabilen Anfang und einem stabilen Ende. Ne? Und da kann man alles reinpacken. Ne? Da geht es noch nicht um Mythos und Geschichte, sind Mythen Göttergeschichten und so weiter und so weiter. Sondern aber da ist diese Struktur drin. Das Instabile ist immer das Bedrohliche, die Differenzerfahrung etc. pp. Und die muss in irgendeiner Weise zu einer Lösung gebracht werden. Und das ist das Grundmodell. Das ist das Grundmodell. Wie gesagt, ich glaube, wir können gar nicht anders, also insofern ist das nichts Überkommenes, Obsoletes, wir können gar nicht anders, als unsere eigene Existenz in der einen oder anderen Form so zu strukturieren.
Und das heißt, Lewis und seine Freunde, die waren da an etwas dran, in ihrem Interesse, das sie hatten an Mythen. Kannst du da vielleicht etwas dazu sagen? Tolkien, wenn ich mich richtig erinnere, die haben gemeinsam isländische Mythen gelesen, die haben sich vertieft und haben diese mythischen Geschichten studiert. Und irgendwie hatte das auf diesen Freundeskreis eine große Faszination ausgeübt.
Ja, ja. Der Tolkien war ja Professor für Altenglisch. Das heißt, er ist von vornherein, also von der altenglischen Kultur, der altenglischen Literatur her, ganz eng mit diesem ganzen Nordischen verbunden, nicht? Und das hat aber auch den Lewis von früh an fasziniert. Bei Lewis ist das tatsächlich zunächst einmal vermittelt, auch teilweise über Musik. Es ist ja wie bei Tolkien spielt Richard Wagner. Ne? Also Herr der Ringe, Ring des Nibelungen, spielt hintergründig eine Rolle. Und natürlich hat Wagner versucht, Kunstmythen zu schaffen. Ne? Das war ja für den ziemlich problematisch, eine Art Religionsersatz, nicht? Cosima und Richard sprachen sich als Wille und Vorstellung an. Ist wirklich wahr. Also die Welt als Wille und Vorstellung ist das philosophische Hauptwerk von Arthur Schopenhauer. Und Richard Wagner hat ein großer Teil seines Werkes, der Versuch, in Gesamtkunstwerken, wo es auch um Imagination, Musik, alle Künste geht, also als Erneuerung der griechischen Tragödie und so weiter, diese Philosophie zu gestalten als eine Art neue Religion. Aber natürlich hat das ist das ein Faszinosum, weil dieser Wagner was konnte. Das ist einfach ein großer Zauberer. Bei aller Problematik, das geht mir auch immer so hin und her, nicht? Also ich bin total fasziniert einerseits, natürlich von der Musik, aber auch von dem, was da drin steckt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich teilweise abgründig. Abgründig daneben. Aber das hat fasziniert. Da ist schon mal so ein Mythopoet und das hat offensichtlich sowohl den Tolkien angesprochen als auch den Lewis. Und bei Lewis ist auch diese Begegnung mit dem nordischen Mythos relativ früh, nicht? Also das ist einer, das erzählt er auch in seiner Autobiografie Surprised by Joy, dass ihn also ein bestimmter Satz aus dem nordischen Mythos, muss ich überlegen, ich glaube, der lautet, der große Balder ist tot. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Das trifft ihn. Das trifft ihn. Also das, was dann aufscheint, nicht? Das ist scheinbar eine ganze Welt von Imagination eben, die mit so einem Satz verbunden ist, eine ganze Erzählwelt, die dann lebendig wird, plötzlich auch atmosphärisch da ist. Ne? Atmosphärisch da ist eine Form von Licht und Helligkeit und Dunkelheit und so weiter sind damit aufgerufen. Fast ein Geruch, ein Geschmack, nicht? Und das ist alles mit einem Mal da. Und das sind natürlich die wirklich intensiven Begegnungen. Da kommt auch eine Komponente wieder rein, wo man auch immer, also wo die vielleicht die kontinentaleuropäische Theologie noch eine Menge lernen muss, dass uns nur Dinge wichtig werden können, die eben auch eine affektive Intensität entwickeln. Ne, deshalb ist das geht nicht über reine Abstraktion. Da braucht es eben genau das, was sozusagen uns als Musik, als Bild und so weiter wirklich so hier im Zentralbereich anfasst und berührt, damit etwas bedeutsam werden kann. Das kann man heute bis ins Neurologische, bis in Hirnstrukturen und Reagieren unseres Zentralnervensystems zeigen, dass das so ist. Ne? Alles, was nicht affektiv bedeutsam ist, ist in 0, nichts wieder verschwunden.
Ja, ja. Und genau dieses Affektive, das hat Lewis in den Mythen ja irgendwie gefunden. Als Historiker und Literaturwissenschaftler haben sie diese alten Mythen studiert, gemeinsam gelesen. Es gab Lesekreise, wo sie isländische Sagen gelesen haben mit Tolkien und man durfte nicht vorbereitet kommen, sondern musste immer ad hoc übersetzen. Und da war einer mal da, der hat sich im Vorhinein Notizen gemacht. Und schon einige Passagen übersetzt. Tolkien hat er nie mehr eingeladen. Und ich glaube, das war einfach die Idee, gemeinsam diese Mythen zu lesen, zu studieren, einzutauchen in diese Geschichten, in diese Welten auch, die sich da auftun.
Ja.
Und die einen haben vielleicht einen Satz hingestammelt und übersetzt und Tolkien freihändig ganze Passagen. Aber das war die Idee, diese Mythen zu lesen. Und jetzt zeitlich, bewegen wir uns in den September 1931. Das ist, war ein wichtiger Monat, weil es quasi in der Bekehrung von Lewis einige wichtige Ereignisse gab. Spaziergänge und Diskussionen mit Tolkien und anderen Freunden. Und im Zentrum dieser Bekehrung geht es genau auch um diese Mythen. Die hatten eine affektive Wirkung auf Lewis. Aber da verschiebt sich in diesen Gesprächen im September 31 etwas. Kannst du da noch ein bisschen etwas dazu sagen?
Also ich glaube tatsächlich, seine Bekehrung ist gleichzeitig etwas, was für ihn einen entscheidenden existenziellen Schritt bedeutet, wie das jede Bekehrung eigentlich ist, aber wo was in ihm zusammenwächst und zusammenkommt, was eben vorher noch nicht endgültig zusammen war, was also schon auf dem Weg war und so weiter. Einerseits entdeckt er diese Imaginationswelt relativ früh, eben über nordischen Mythos, über Wagner, aber dann vor allen Dingen über George MacDonald. Lange bevor er Christ ist und fasziniert ihn. Aber es ist natürlich für ihn eine rein virtuelle Welt. Eine Welt der reinen Möglichkeiten, die eben nicht real ist. So faszinierend und schön eigentlich das, was einen am meisten anzieht, aber wo man sagt, in Trauer eigentlich ist halt nicht wahr. Und dann gibt es den Logiker von seinem Lehrer her, den unglaublich scharfsinnigen und schnellen und argumentationsstarken C.S. Lewis. Und die beiden Linien laufen eigentlich nebeneinander her. Und diese Entwicklung dann zur endgültigen Bekehrung ist eigentlich das Zusammenlaufen von Logos und Mythos. Von Logos und Imagination. Also die Einsicht, dass dieser christliche Mythos wahr ist. Ne? Dass das, was in den mythischen Strukturen an Göttern in Menschengestalt etc. alles so auftaucht, keine Bedrohung des Christentums ist. Die Debatte, die man in Kontinentaleuropa führt, ist ja nicht nur die Entmythologisierungsdebatte, die kommt etwas später, sondern auch die Debatte, ja, Christentum ist auch nur so ein Derivat der Religionsgeschichte. Sondern die haben eigentlich die klare Einsicht, in der Tat, der Mythos ist zunächst mal eine virtuelle Welt. Aber im Christentum ist er real geworden. Ist also sozusagen der Logos Fleisch geworden, aber damit nicht nur der Logos, sondern gleichzeitig auch der Mythos.
Und das ist etwas, was Tolkien Lewis sehr entspannt sagen konnte, richtig? Ich glaube, Lewis hat gesagt, baldert, also der sterbende Gott, der irgendwie wieder aufersteht, das haben wir mythisch ja überall, ja. Im Christentum. Und Tolkien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann dann wie sagen, ja, schon, aber es ist halt im Unterschied zu den anderen Mythen. Es ist der wahre Mythos, weil er in der Geschichte und der Welt fußt, weil er inkarniert ist. Ja. Und das setzt ihn irgendwie ab. Ja.
Genau, und ich glaube, das ist genau der Unterschied, weil der Mythos ist eben, also Sallustios sagt klassischerweise, was niemals war, aber immer ist. Das war auch eine Mythos-Definition, also diese irgendwie Geschichten, die zutiefst den Menschen angehen, weil sie existenzielle Geschichten sind.
In dem sind sie auch wahr, weil sie etwas Wahres sagen.
Transportieren sie natürlich etwas Wahres, aber sie sind virtuell, wie du gesagt hast mit diesen Geschichten. Und hier geschieht etwas, weil es nämlich historisch wird. Das ist genau diese Logik und das, was Tolkien ihm zu erklären versucht. In Christus ist der Mythos eben wahr geworden. Und weil Christus allumfassend ist, auch dieser Logos eigentlich, kann er genau alle vorhergehenden Mythen in sich aufnehmen und bewahrheiten in dem Sinne.
So wie das Lukas-Evangelium sagt, nicht irgendwann, irgendwo, sondern sagt
genau.
Hier,
genau.
In Jerusalem.
Ja.
Hier und unter Augustus, Pontius Pilatus, das fußt quasi in unserer realen Weltgeschichte. Da ist etwas geschehen.
Und das ist natürlich eine unglaublich positive Neubestimmung, eben auch für Lewis, der sich davon inspirieren lässt. Aber vielleicht noch, um dort noch kurz weiterzugehen, weil was er macht, ist ja, er erkennt jetzt, das ist der wahre Mythos. Und dann könnte er ja sagen, gut, dann werde ich jetzt voll Theologe oder was weiß ich, gehe ich vollkommen in diese Richtung und versuche das so gut wie möglich zu verstehen und schreibe nur noch theologische Texte. Aber die Logik ist ja eine andere. Es ist ja genau, weil von diesem Christusereignis her Mythen überhaupt eine Relevanz oder eine, ihre Wahrheit wird dadurch bestätigt. Deshalb ist es jetzt auch möglich, diesen Mythos zu nehmen und ihn in eine neue Welt zu transponieren und von der dort her dann eben diese Wahrheit, dass diese Wahrheit neu werden kann. Und das ist ja genau das, was er, was aber auch Tolkien, was auch schon MacDonald gemacht haben. Und das ist ja genau diese Mythopoiesis. Das wörtlich heißt das ja nur Erzählung und Machen. Also, dass man eine Erzählung macht in dem Sinne. Und was mich dort so fasziniert, ist eben, dass sie es geschafft haben, eine Gegenwelt oder eine andere Welt mit ihren Erzählungen zu erschaffen, die es eben genau vermag, dass so einen ganzen, auch ein affektiver Horizont mit aufgerichtet wird und eben Welten erschaffen werden, die dann wirklich existenziell auch berühren können.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Genau. Es geht einfach, also zunächst einmal, wenn man so will, geht die ganze existenzielle Bewegung bei ihm auf diesen Punkt der Inkarnation, der eben realgeschichtlich ist, wobei dann klar wird, Logos und Mythos. Und das ist das, was du eben sagtest, ist eine unglaublich positive Sicht, sind nicht außerhalb sozusagen der göttlichen Vorsehung. Der Mythos mag versehrt sein, durch das, was wir theologisch Erbsünde nennen und so weiter. Er ist in die Dramen des Menschen auch hineingeraten, aber sozusagen die Grundstrukturen, die in ihm verhandelt werden und immer wieder dargestellt werden, die sind echt. Und diese Imagination ist nicht etwas außerhalb der göttlichen Vorsehung, des göttlichen Schaffens, sondern die sind vielleicht nicht, also nicht als Vorrat aller Sege Junge, weiß ich nicht, aber sie sind sozusagen, sie entstehen sozusagen aus der Weise, wie Menschsein eigentlich auch vom Schöpfer her sein soll. Nicht, dass wir eben mit diesen Sinnen ausgestattet sind, mit diesem sinnlichen Apparat ausgestattet sind, der in die Wirklichkeit hineingehalten ist, in der Begegnung mit der Welt, Strukturen entwickelt und eben Narrationen am Ende entwickelt. Das gehört dazu und deshalb kann man aber auch den Weg eben dann zurückgehen. Man kann das Evangelium, das einen realgeschichtlichen Grund hat, um es zu erleuchten, um es neu wirksam zu machen, um es zu erhellen, gleichsam wieder in eine mythische Erzählwelt transponieren, in verschiedenster Weise. Also das haben dann die verschiedenen Inklings oder Tolkien und Lewis auch durchaus auf verschiedene Weise getan. Aber es ist dieser Vorgang.
Was mir hilft, diese Stärke des Mythos bei Lewis auch zu verstehen, ist in einem Aufsatz, der in der Aufsatzsammlung Gott auf der Anklagebank vorkommt. Da sagt er quasi, das menschliche Dilemma, quasi, wenn wir die Welt betrachten oder die Wirklichkeit betrachten, ist, dass wir immer entweder zwischen Tasting und Knowing irgendwie stecken bleiben. Etwas zu schmecken oder etwas zu wissen. Entweder sind wir so nah an etwas, dass wir nicht das Ganze erkennen, aber es ist uns ganz nah. Oder wir sind so weit weg in der Abstraktion, dass es uns irgendwie nicht mehr im gleichen Sinne angeht. Und er sagt, hier ist der Mythos, nicht die Lösung, aber eine Teillösung, weil da Tasting und Knowing zusammenkommen können. Weil das Erleben von Abstraktion hier irgendwie möglich ist. Was uns in der Betrachtung der Welt oder auch wie wir uns selber verstehen, oft auseinanderfällt, findet im Mythos oder in dieser mythischen Gestalt zusammen. Und ich glaube, darin sahen Lewis und seine Freunde auch eine Stärke, warum sie dann Mythen schrieben oder diese mythische Sprache nutzten, um quasi ihren Glauben und ihre Weltanschauung auch irgendwie zu kommunizieren.
Das ist total spannend, dass er auch da das Wort Tasting, schmecken, benutzt. Das weckt in mir unmittelbar zwei große Assoziationen. Das eine ist etwas, das wir aus der mystischen Tradition kennen, die Dinge so zu schmecken, wie sie sind. Also diese Unmittelbarkeit des Erfahrens zu haben. Und es hat etwas mit einer sozusagen weisheitlichen Schau der Welt zu tun, weil das lateinische Sapientia ja von nichts anderem kommt als sapere. Und sapere ist lateinisch eben schmecken.
Mhm, mhm.
Ja, das ist genau, auch das ist auch da. Und da kommen ja genau auch die, im Begriff der Weisheit kommen ja genau diese Komponenten zusammen. Meines Erachtens sind es drei. Und das kann man durchaus auf Lewis übertragen. Das heißt, da ist einmal tatsächlich ein Element von Knowing drin, nämlich das Wissen um letzte Gründe. Das macht den Weisen aus. Aber das allein macht es noch nicht aus. Also der kluge junge Mensch, der, also genial vielleicht, klug begabter, aber junge Mensch, der jetzt in der Lage ist, plötzlich Hegels Phänomenologie des Geistes gut zu repetieren, der wäre noch kein Weiser. Sondern der hat gut gelernt, also wie einer meiner philosophischen Lehrer, Hans-Michael Baumgartner, zu sagen pflegte, der hat gut gelernt, das spekulative Klavier zu spielen. Und auf der anderen, also der wäre noch kein Weiser. Es kommt das Erfahrungselement dazu. Nicht? Also der Sophos, der ursprünglich der Handwerker, der sein Handwerk beherrscht, Griechischen, ist ja genau das, was wir auch heute kennen, nicht? Das ist der alte Arzt, der das Krankenzimmer betritt, den Kranken einmal anguckt und im Grunde genommen weiß, was Sache ist. Dazu brauchst du Wissen und 30 Jahre oder 40 oder 50 Jahre Erfahrung. Oder auch um noch ein alltäglicheres Beispiel zu wählen, der Handwerker, wir alle kennen, es gibt den Handwerker, da kommt einer, der braucht zweieinhalb Stunden, doktert an der kaputten Waschmaschine rum, und hat keine, am Ende ist immer noch ratlos, was denn jetzt wirklich kaputt ist. Und dann gibt's den anderen, der kommt rein, der guckt dieses Ding so einmal so mit dem linken Auge an, und sagt er, das und das könnte sein. Und dann ist er in 10 Minuten fertig. Das ist auch ein Weiser. Weil da genau diese beiden Knowing und Erfahrung, das Sapere, das Tasting, zusammengekommen sind. Das dritte ist, das lehrt uns die Bibel, ist dann noch die Demut. Weil eine Weisheit, die sich menschlich überhebt, wird am Ende töricht. Das ist die Logik von Paulus im 1. Korinther. Also diese drei Elemente zusammen, die machen Weisheit aus. Und in dem Sinne machten Lewis eine weisheitliche Theologie.
Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, bei Tasting kommt mir natürlich sofort die Liturgie auch in den Sinn, weil die Liturgie natürlich der Ort ist, wo der Logos und der Mythos auf eine ganz spezifisch konkrete und praktische Weise zusammenkommen. Noch mehr noch als eben nur in diesen Werken, die man lesen kann, weil man kann das ja auch lesen bei sich zu Hause, und das Tasting kann dann ein imaginatives Tasting sein, aber dort, wo dann tatsächlich der Leib hinzutritt, das wäre zum Beispiel die Eucharistie, wo diese Dinge ineinander greifen.
Ja, mit dem Psalmzitat, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Genau.
Also da,
genau.
Dass er das ist.
Genau. Genau. Und in der Tat muss man die ansonsten geniale Kurzdefinition von Fritz Stolz noch ergänzen. Stolz hebt natürlich auf sozusagen schon die Literarizität des Mythos ab, wenn er von Erzählungen spricht. Lewis würde sagen, ja, aber der sagt, alle Literarizität von Mythos ist sekundär. Im Kern ist der Mythos eine Handlungsstruktur. Und damit sind wir natürlich ganz schnell auch bei rituellen Vollzügen und bei liturgischen Vollzügen. Ne? Wo sozusagen dann der Mythos in Szene gesetzt wird.
Vielleicht jetzt die Frage, um zurückzukommen zum Anfang. Wieso ist das überhaupt so wichtig heute? Also ich habe ja eingeführt und gesagt, ich glaube, dass unser Sinnesorgan heute, die Imagination, teilweise nicht mehr richtig funktioniert oder dass sie auch beschädigt ist. Und ich glaube, dass es gerade deshalb unglaublich wichtig ist, dass wir wieder in solche Geschichten eintreten können und eben uns selbst hineinbegeben können in diese Werke. Deshalb sind mir diese Autoren auch so unglaublich lieb. Aber vielleicht könntest du dazu noch etwas sagen. Also Inwiefern ist das jetzt wichtig für uns, gerade als Christen heute?
Du hast vollkommen recht. Unsere sozusagen Imaginationskraft ist durch unseren kulturellen Kontext, wobei ich jetzt überhaupt nicht in Kulturpessimismus machen will, das sind halt alles ambivalente Phänomene, mit denen man so oder so umgehen kann, aber durch unseren durchschnittlichen, sagen wir mal so, kulturellen Kontext ist unsere Imagination tendenziell beschädigt. Also auf ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen reduziert, wo Tiefenschichtung von Wirklichkeit, auch Tiefenschichtung von großen Zusammenhängen, mindestens mal eine Zeit lang jetzt gar nicht wichtig war. Ich stelle jetzt mit höchstem Interesse fest, und das finde ich toll, dass bei der sogenannten Generation, also der letzten, der Z-Generation, dass die plötzlich wieder Bücher lesen. Und zwar, und also da gibt es ja dieses BookTok und so weiter, und das finde ich toll, aber da geht natürlich auch, also je stärker du auch auf visuelle Medien dich fokussierst, desto stärker geht die innere Imaginationskraft verloren. Ich glaube, dafür gibt es sehr gute Belege inzwischen auch. Und das ist natürlich schwierig, so ein Gebilde wie die Schrift ist ja letztlich auch Story, und zwar als Ganze. Und wir tendieren dazu, alles in kleinste Schnipsel aufzulösen. Und dann kriegen wir den Bogen, genau diesen Bogen der großen Story, wo wir unsere kleine Story drin runterbringen können, den kriegen wir nicht mehr auf die Reihe. Und diese Bücher, die ja Faszinationskraft haben, die millionenfache Faszination bis heute, die verfilmt worden sind, die aber auch gelesen werden. Das sind ja Bücher, die immer und immer wieder gelesen werden. Die Leute teilweise den Hintergrund überhaupt nicht bemerken. Die helfen eigentlich genau wieder, die innere Imaginationskraft zu regenerieren. Zu regenerieren, zu heilen und wieder aufnahmefähig zu machen. Und das ist ein ganz großer Dienst. Und der Welt, also Max Weber sprach ja von der Entzauberung der Welt. Es ist viel kritisiert worden, aber auch viel bestätigt worden. Und natürlich ist auch was dran. Aber eben vielleicht ist der Vorgang komplizierter, als Weber gedacht hat. Das ist nicht eine Reverzauberung der Welt, aber es ist die Öffnung für die tiefen Dimensionen der Wirklichkeit. Insofern ist es eine Wiederverzauberung. Im Sinne eben wirklich, dass Menschen wieder wahrnehmungsfühlfähig sappere, schmecken, dass die Wirklichkeit noch mehr Dimensionen hat als eine platte Vordergründigkeit.
Könnte man sagen, es ist eine Sakramentalisierung der Welt.
Ja, vielleicht. Das wäre auch ein Wort, das ich absolut teilen würde. Eine Resakramentalisierung der Welt, wo die Dinge wirklich etwas bedeuten.
Hm. Ja. Und quasi die Perspektive gewechselt werden kann, dass man das Vertraute sehen kann mit neuen Augen und wieder darüber staunen, wieder bewegt ist von etwas, was man dachte, dass man es kennt.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Eine letzte ganz praktische Frage. Wenn ich jemand bin, der jetzt das gehört hat und davon begeistert ist, aber vielleicht Lewis noch gar nicht kennt, wo soll er anfangen?
Das kommt ganz drauf an. Derjenige, der vielleicht Argumente für den christlichen Glauben sucht, weil er gerade auf dem Weg ist und sucht, dem würde ich das Wunderbuch, das liegt da auch, oder, also Wunder heißt das einfach im Deutschen, oder seine Apologetik ist eigentlich, ich finde den deutschen Titel immer etwas schwierig, pardon, ich bin Christ, aber dazu ist es nun mal eingeführt, es ist ein tolles Buch, das heißt im Englischen als Mere Christianity, also Christentum schlechthin. Die alte Übersetzung, die es mal in den 50er Jahren gab, die hat mir eigentlich gut gefallen. Christentum schlechthin. Ja. Da wäre das der Einstieg. Für Eltern, die, die ihren Kindern was geben wollen, ist Narnia. Natürlich immer, aber das können sie dann auch selber lesen. Wenn sie es mit ihren Kindern lesen, werden sie merken, dass da unglaublich was drinsteckt und dass die wahrscheinlich auch großen Spaß dran haben. Leute, die ein bisschen Science-Fiction-Literatur mögen, denen würde ich die Raketentrilogie, hätte ich jetzt fast gesagt, die Weltraub-Trilogie empfehlen.
Perelandra heißt sie
ja,
auch.
Ja, genau, der ist der erste, genau.
Perelandra ist der erste Band, ja.
Ja, genau. Nicht? Und ja, und die Leute, die vielleicht über unsere Gegenwartskultur und ihre Abgründe nachdenken, denen würde ich tatsächlich The Abolition of Man empfehlen. Also The Abolition of Man, da war ein Philosoph, den ich sehr, sehr schätze, Robert Spähmann, der Meinung, das hat dieselben, den hat denselben Rang, eigentlich sogar noch tiefer, obwohl es leichtfüßiger daherkommt, wie die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer.
Also man könnte sagen, bei Lewis, da ist für jeden und für jede etwas dabei und es lohnt sich definitiv, weiter einzutauchen.
Absolut.
Martin, es war ein Vergnügen, wirklich, mit dir da einzutauchen bei Lewis. Wir waren einerseits ausführlich und trotzdem habe ich das Gefühl, es gäbe noch so viel bei Lewis. Gerade wenn wir noch eintauchen würden in einzelne Texte oder wie er denn das auch umsetzt, was man besprechen könnte. Darum auch die Frage an euch, die ihr zugehört habt. Schreibt uns doch in die Kommentare. Hättet ihr Interesse, noch mehr zu Lewis zu hören, dann lasst uns das doch wissen. Dann würden wir noch eine extra Folge machen und eintauchen bei Lewis. Aber jetzt fürs Nächste freue ich mich darauf, dass wir dann zunächst wieder mit dir eintauchen in weitere, die in einem ähnlichen Programm unterwegs sind. George MacDonald und Chesterton, die gerade auch die Imagination nutzen, um die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.